Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Am Nachmittag des 25. Juli wird der rote Teppich auf dem grünen Hügel ausgerollt. Die Bayreuther Festspiele beginnen in diesem Jahr mit dem Parsifal, mit einer Neuinszenierung. Bayreuth ist der Ort, den sich Richard Wagner selbst ausgesucht hat für seine Kunst. Bewusst abseits der Metropolen, der Welt entrückt. Der Meister hat ja kein Publikum, er schart eine Gemeinde um sich. Der Hügel, zu dem eben diese Gemeinde pilgert, ist profan betrachtet nicht sonderlich hoch, mythisch besehen ist es ein 8000er auf dem Gipfel, lockt Erlösung. Doch das Gesamtkunstwerk Bayreuth lockt nicht mehr so richtig. Wir hören einige Stimmen, eine von früher und drei aktuelle.
Ungeteilten Beifall fand in Bayreuth am Mittwochabend Richard Wagners Götterdämmerung. Inszeniert von Wolfgang Wagner mit der hinreißenden Birgit Nilsson als Brünnhilde und Rudolf Kempe am Dirigentenpult.
An der Leiche des Gatten überkommt Brünnhilde die Wehmut. Sie singt ihren Schlussmonolog und legt sich neben ihn. Das war's. Der Weltenbrand fällt aus und nur noch die Videoprojektion zweier eng umschlungener Embryos ist zu sehen. Womit wir wieder bei Valentin Schwarz Anfang wären. Mehr ist dem Regisseur mit solchem Unvermögen nicht eingefallen. Das Problem mit dieser Wagners Tetralogie übergestülpten Geschichte ist auch am Ende ihre konsequente Sinnlosigkeit und die mit penetrantem Realismus einhergehende Banalisierung des Erklingenden.
Ich will aber nicht sagen, dass da nicht doch auch Chancen in diesem Ring stecken. Und das hatte ich ja auch in meinen Kritiken immer gesagt, dass da gute Fragen gestellt werden. Vielleicht beantwortet er sie im nächsten Jahr besser. Und da sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass er auch das Publikum noch für sich gewinnt.
Wer 400 Euro für eine Karte zahlt, der will standesgemäß speisen, wohnen und shoppen, was im oberfränkischen Bayreuth nicht möglich ist. Hier gilt's der Kunst, nicht dem Kommerz. Doch die Wagner-Pilger, die den Text mitmurmeln und ihre Reise als Wallfahrt begreifen, sterben allmählich aus.
Von nun an ging's bergab auf dem Hügel offenbar. Festspiele in der Krise, lebt der Mythos Bayreuth? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und die Protagonisten sind der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs, Deutschlandfunkhörern wohl bekannt. Hallo Herr Fuchs.
Hallo, schönen guten Tag.
Und Sven Friedrich, Leiter des Richard-Wagner-Museums und des Richard-Wagner-Archivs, wobei ich noch andere Direktorenposten jetzt unterschlagen habe. Hallo Herr Friedrich.
Grüße Sie, Frau Florian.
Herr Fuchs, Sie beantworten die Leitfrage mit ja. Woran ist der Mythos Bayreuth verstorben?
Da müsste man natürlich zunächst mal den Begriff Mythos klären. Das ist so ähnlich wie wenn ein jemand fragt, glaubst du an Gott? Ja, was heißt denn das? Und genauso ist es beim Begriff des Mythos. Ein Komponist baut sich in der Provinz ein Festspielhaus und sagt, nur ein Teil meiner Werke dürfen dort aufgeführt werden, aber nur meine Werke und was Sie schon sagten, diese Gemeinde, die dann heranströmt, kann man sicher von einem Mythos sprechen oder vielmehr man konnte. Denn all das ist zu größten Teilen heute verloren gegangen. Wir haben es auch in den O-Tönen gerade schon gehört. Es fehlt nicht nur an einer touristischen, es fehlt auch an einer kulturellen Infrastruktur jenseits dieses sehr begrenzten Zeitraums im Sommer. Es fehlt inzwischen auch künstlerisch absolut an Qualität. Das Festival ist aus meiner Sicht vollkommen austauschbar geworden. Also es gibt für keinen der wirklichen Wagnerianer, Wagnerianerinnen einen Grund, nach Bayreuth zu fahren. Da können Sie nach Erl fahren, da können Sie zum Teil in mitteldeutsche kleinere Häuser fahren und haben es auf dem gleichen oder sogar besseren Niveau. Mein letzter Punkt. Mein Kontrahent Dr. Friedrich, er ist vielleicht noch einer, der zu dem Restmythos beiträgt, indem er eben sehr klug und auch manchmal sehr wild kuratierte Ausstellungen in seinem Wagner-Museum veranstaltet.
Herr Friedrich, da wollen Sie wahrscheinlich in dem Punkt nicht widersprechen, ne, in dem Lob, aber einen inhaltlichen Widerspruch zum Mythos haben Sie sicherlich schon.
Naja, klar. Ich meine, das ist mit Kritikern ja immer ein bisschen schwierig. Ja, dann loben sie ein, um ihm dann den Speer in den Rücken zu stoßen. Er hat ja gut angefangen, der Herr Fuchs, mit der Frage, was ist denn eigentlich Mythos oder der Mythos? Mythos ist ja zunächst einmal ein Narrativ. Und das Narrativ ist das Narrativ, ist das Narrativ und als solches nicht zerstörbar. Das hat eben mit Geschichte und Tradition zu tun. Und die ist ja nun mal Fakt. Was gemeint ist, wie mir scheint, ist nicht der Mythos, sondern der Nimbus. Und der Nimbus hat natürlich gelitten, aber in diesen O-Tönen, die wir jetzt gehört haben, ist das doch etwas sehr einseitig dargestellt, nämlich auf die künstlerische Qualität, die vermeintliche künstlerische Qualität abgehoben. Das hat natürlich ganz viele Ursachen, dass es schwieriger geworden ist. Aber ich bin von einem geradezu kindlichen Optimismus, dass es ein Übergangszustand ist, weil Geschichte immer eine Aneinanderreihung von Übergangszuständen ist. Also im Moment scheint es so zu sein, dass die Institution Bayreuther Festspiele und der Zeitgeist sich nicht so richtig gut vertragen. Jetzt kann man natürlich fragen, was tun wir? Nähern wir uns dem Zeitgeist an, um ihm möglichst auf den Fersen zu bleiben, aber am Ende doch immer hinterher zu laufen und ihn dann immer nur von hinten zu sehen? Oder machen wir es umgekehrt und sagen, wir sind eben ganz bewusst unzeitgemäß? Mhm. Und da sind wir in ganz anderen Bereichen als denen, die der Feuilletonist so für gewöhnlich beackert.
Bevor wir in die Zukunft schauen, was vielleicht zu tun wäre, nochmal ein Blick in die Vergangenheit, eine Analyse der Gegenwart. Herr Fuchs, wann waren Sie eigentlich zum ersten Mal in Bayreuth als Kritiker?
Ha, das dürfte beim, ja, ich weiß das Jahr im Moment nicht auswendig, aber es war noch das letzte oder vorletzte Jahr des Jürgen Flimm-Rings damals.
Also vor ungefähr 20 Jahren dann. Ne?
Sowas, genau. Mhm. Wotan mit Aktentasche ist.
Ja, da wäre ich auch gleich noch drauf zu sprechen gekommen. Mhm. Und hatten Sie denn da den Eindruck, dass der Mythos noch rüberkommt, die Aura noch wirken kann, der Nimbus noch unbeschädigt ist?
Also
es gab ja auch damals viel Kritik an diesem
genau.
Ring.
Ich mochte den Ring auch tatsächlich szenisch wirklich nicht, aber ich fand schon, dass es diese spezielle Aura damals noch hatte. Das lag auch ein bisschen natürlich an dem knorrigen Festspielchef Wolfgang Wagner damals und seinem Auftreten und auch dieser gewissen Skurrilität. Das war schon noch vorhanden und natürlich, das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt, denke ich, deswegen sprechen wir ja auch darüber. Es gab ja immer die, vielleicht war es eine Legende, dass die Festspiele 7- bis 10-fach überbucht sind. Faktum ist aber, man musste einige Jahre warten, bis man an Karten kam. Heute sind diese Karten verfügbar, auch noch kurzfristig an der Abendkasse im Internet. Das ist schon merkwürdig, dass in so einem doch überschaubaren Zeitraum, denn 20 Jahre sind dafür schon ein Zeitraum, finde ich, dass in der Zeit sich so viel verändert, dass also von der Sucht nach Karten, von dem jahrelangen, oft vielleicht 10 Jahre lang Warten auf ein Ticket, dass plötzlich alles vorbei ist und man mal spontan mit dem Deutschland-Ticket dahin fährt und sich eine Karte besorgt. Da kann man natürlich fragen, warum. Und ich glaube, dass diese Wagner-Gemeinden einfach Bayreuth zunehmend auch vielleicht nicht meiden, aber dass sie sich eben auch an andere Orte wenden.
Herr Friedrich, Sie sind seit 30 Jahren Chef des Wagner-Museums und des Wagner-Archivs. Hat Sie der Mythos Bayreuth dorthin gelockt, die Aura des Ortes?
Ja, selbstverständlich.
Und wann also, hatten Sie im Festspielhaus den letzten magischen Moment?
Heute.
Heute am 13. Juli.
Ja, ich war heute in der Probe zum Parsifal, zu der Neuproduktion. Und da hatte ich einen magischen Moment. Das hat natürlich mit Wagners unsterblicher Musik zu tun. Das hat auch mit diesem Ort zu tun, der ja wie eine Zeitmaschine ist. Also immer wenn ich da reingehe, ist es so, als würde ich mich in der Ewigkeit bewegen, weil der verändert sich ja nicht. Was sich verändert, ist das vorne auf der Bühne und das ist immer neu und völlig unabhängig davon, ob man das jetzt mag, ob man das nicht mag, ob es zusagt oder nicht, ist es immer ein magischer Moment, wenn dieser Vorhang aufgeht, auch wenn es nur eine Bühnenorchesterprobe ist und es geht los.
Ist Herr Fuchs zu streng, wenn er sagt, es hängt von der künstlerischen Qualität ab und die hat nachgelassen?
Ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann. Das ist doch sehr pauschal. Ich denke, natürlich gibt es immer Dinge, die man kritisieren kann. Und das gab es auch immer. Ob das jetzt einzelne Sänger waren, Dirigenten oder Produktionen. Es ist natürlich problematisch, dass es sei eingeräumt, wenn es einen ganzen Ring trifft. Ja, das sind ja immer gleich 4 Opern, die dann über den Deister gehen. Und dass die Kritik mit diesem Ring nicht sehr freundlich umgegangen ist, das liegt ja auf der Hand.
Also mit dem von Valentin Schwarz jetzt
mit dem
als Netflix-Ring genau. Bezeichnet wurde. Mhm,
genau. Was daraus wird, weiß man auch nicht. Das ist ja so ein Gesetz irgendwie, dass der Skandal von heute der Kult von morgen wird in Bayreuth. Ich vermag das schwer zu beurteilen, aber wir wollten ja erstmal in der Gegenwart und in der Vergangenheit bleiben. Ja, natürlich ist die Kartennachfrage zurückgegangen, drastisch zurückgegangen. Aber es ist zu einfach, das einfach nur auf die künstlerische Qualität zu schieben. Ich meine, wir haben Elina Garanča als Kundry, Wir haben Andreas Schager als Siegfried und als Parsifal nach der Absage von Kalera. Wir haben Klaus Florian Vogt als Tannhäuser und als Siegmund. Das ist ja alles nicht zweite Liga.
Zweite Liga, Sie haben schon gesagt, nach der Absage, was wir in den letzten Jahren von der erstaunlichsten Ausmaß hatten, sind Sängerbesetzungen, die interessant klangen, wo es immer Absagen gab. Das ist auch etwas merkwürdig. Ich kenne eigentlich kein Festival, kein Opernhaus, bei dem sich so viel ständig ändert, bis hin ja zu geplanten Regiekonzepten, die dann plötzlich doch über den Haufen geworfen werden, weil jemand sagt, nee, unter den Bedingungen kann ich nicht proben. Das ist natürlich alles so ein bisschen Geplänkel. Für mich ist aber schon wichtig, nach wie vor vor, was findet auf der Bühne statt. Und da ist ganz interessant, weil Sie, Herr Friedrich, gerade sagten, die Magie, wenn sich dieser Vorhang öffnet. Ja, ja, das Problem ist, der Vorhang öffnet sich kaum mehr. Selbst dieses mythische Bild ist ja weg. Es gibt ja so einen speziellen Vorhang, der sich ganz elegant, auf fast choreografisch gleichsam öffnet und den Blick dann frei gibt auf das, was eben auf der Bühne ist. Die meisten haben inzwischen diesen Vorhang gänzlich abgeschafft. Und meine Schwierigkeit ist einfach, das wäre jetzt doch eine Kritik an der Festspielleitung, dass da dem Zeitgeist wirklich hinterher gerannt wird. Also gerade dieser Valentin Schwarzring, der nun mit allen Mitteln versucht, irgendwie die Gegenwart nachzustellen. Das ist so etwas, wo ich mir sage, naja, und dann eben für den ganzen Ring, wie Sie sagten, ist das wirklich zielführend? Konnte man das nicht im Vorfeld ahnen, wenn man einfach andere Produktionen von diesem jungen Regisseur gesehen hat? Der Punkt wäre für mich die Frage, wie es vielleicht zu einem Mythos wieder werden kann, zu einem mythologischen Ort oder anders gesagt, zu einem Gravitationszentrum. Ich muss Entdeckung machen. Ich muss da hingehen, auch als Normalo in Anführungszeichen, und sagen, wow, diese Stimme kannte ich nicht. Dieser Dirigent, diese Dirigentin, diese Regiehandschrift, das ist etwas, eine Leuchtturmqualität. Da habe ich ein, zwei Sachen im Sommer mitgenommen, die sind total neu. Die strahlen wirklich aus in die restliche, nicht nur Wagner, sondern Opernwelt. Und das fehlt wirklich komplett. Es mag in diesem Sommer passieren durch den Parsifal, wo ja dann Augmented Reality für einige wenige zwar, weil die Brillen so teuer sind, aber immerhin für einige dann zum Tragen kommt.
Aber es greift trotzdem zu kurz, Herr Fuchs, was Sie sagen. Das ist ja alles sehr auf der phänomenologischen Ebene. Es unterstellt ja, dass eine künstlerische Qualität, die dann von Ihnen und den Kollegen ex cathedra diagnostiziert wird oder auch nicht, dann zu einer entsprechenden Publikumsnachfrage führt. Das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Zum anderen, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sich das Publikum verändert hat. Es gehört auch dazu, dass die Preise exorbitant gestiegen sind. Die sind nicht deswegen gestiegen, damit sich die GmbH die Taschen voll macht, sondern damit die allseits gestiegenen Kosten gedeckt werden können und so weiter und so weiter. Bayreuth hat natürlich auch nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal wie noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Ja, Sie können in Erlenring sehen, Sie können in Oldenburg einen Ring sehen, Sie können den Ring von Valentin Schwarz auch auf Stage Plus zu Hause sich angucken. Also es gibt viele Ursachen dafür, dass es gerade besonders schwierig ist.
Sie hören die Sendung Streitkultur zur Frage, lebt der Mythos Bayreuth? Kurz vor Beginn der Bayreuther Festspiele. Darüber diskutieren der Direktor des Richard-Wagner-Museums, Sven Friedrich, und der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Also wir sind jetzt so an dem Punkt, es ist ein sehr besonderer Ort, das ist es auch immer noch. Aber es kriselt doch künstlerisch. Die Magie reicht nicht so weit, dass nicht doch sehr viele absagen. Herr Friedrich, Sie halten ja auch Einführungsvorträge zu den Opern. Diese Einführungsvorträge gibt es auch schon lange. Wie viele Wagnerianer gibt es denn noch, die alles auswendig können, die Inszenierungen vergleichen können? Wie viel müssen Sie da an Wissen nachschieben, damit die Leute das zu schätzen wissen?
Ja, ich kann nur sagen, der zunehmende Beratungsbedarf spielt mir in die Karten in meiner Tätigkeit da oben. Ich meine, wir machen ja keine Aufnahmeprüfung. Insofern ist das schwer zu quantifizieren. Ich denke, diese Wagnerianer, die den Tristan rückwärts können, die gibt es noch, aber die werden weniger. Und zwar nicht nur durch biologische Auslese, weil sie sterben, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie es um die Themen Kultur und Bildung bestellt ist. Da braucht man nicht Bayreuth zu bemühen, um festzustellen, dass wir da ja nahezu im freien Fall uns bewegen. Und das geht natürlich an einer Institution wie Bayreuth nicht spurlos vorbei. Also ich sage immer, wenn der Vorhang aufgeht und es würde die Freischütz-Ouvertüre kommen, zwei Drittel des Publikums würden es vermutlich gar nicht bemerken.
Für einen Walkürenritt halten.
Das Problem ist, ein Drittel merkt es eben doch.
Herr Fuchs, finden Sie die Wege, die die Bayreuther Festspiele in den vergangenen Jahren beschritten haben, damit meine ich jetzt nicht nur die Auswahl der Regisseure, sondern auch zum Beispiel sowas wie Bayreuth im Diskurs oder ein Angebot für Kinder, finden Sie das zukunftsweisend?
Ja, also da könnte man deutlich mehr machen, denke ich. Aber natürlich ist das erstmal positiv. Also die zunächst am Anfang ja von Nike Wagner verspottete Kinderoper, in dem sie sagte, Wagner lässt sich nicht erkrabbeln, also dass die Kinderlein auf den grünen Hügel hinaufkommen und sich diese Kinderoper anschauen. Das fand ich damals schon falsch und ich denke, das ist ein Erfolgskonzept. Das funktioniert gut. Da habe ich auch einige, muss ich sagen, künstlerisch exzellente Produktionen gesehen. Die schaffen dann den Ring oder auch die anderen Opern wirklich auf eine Stunde zu komprimieren und eben intelligent zu arrangieren und zu inszenieren. Das ist ein Aspekt. Dann auch der Diskurs Bayreuth, die verschiedenen Veranstaltungen, die es da gibt. So wenig, muss ich sagen, in der großen Sommerfestspielzeit, da gibt es ja auch andere Veranstaltungen, davon wahrgenommen habe oder wahrnehmen konnte, hat mich das meistens schon immer überzeugt. Ich frage mich auch natürlich, was wäre jetzt 2023 und die folgenden Jahre noch vielleicht nötig? Was könnte man machen? Es wird ja, so viel kann man, denke ich, Spoilern, eine Öffnung geben. Nach meinen Informationen wird ja sogar ein Tabu gebrochen. Es soll zum Jubiläum, zum nächsten Festspieljubiläum 2026 nicht nur einen neuen Ring geben, sondern offenbar auch Rienzi in Bayreuth im Festspielhaus.
Also eine der nicht kanonischen
Opern. Ein Aspekt dazu ist, woran vielleicht jetzt einige Hörerinnen und Hörer, die sich ein bisschen auch mit der Thematik auskennen, gleich dran denken, so Stichwort Meyerbeer. Berühmter Komponist, heute leider eher vergessen, von dem Wagner einiges vorsichtig gesagt hat, übernommen hat.
Und den er ja auch sehr beschimpft, antisemitisch angegriffen
hat. Genau, antisemitisch angegriffen hat, beschimpft hat. Die Idee ist immer, spielt doch Meyerbeer in Bayreuth und dann kommen immer solche Schnellschüsse. Da bin ich völlig dagegen. Ich halte das für absurd, jetzt zu sagen, also alle, die da irgendwie eine Rolle mitspielten im Umfeld von Wagner oder die er kritisiert hat, müssen jetzt auch noch gleich gar im Festspielhaus aufgeführt werden. Insofern würde ich sagen, es ist schon richtig, dass man dieses Haus hat und den Kanon, aber ringsherum sollte man eigentlich viel mehr kleinere Projekte machen, viel mehr noch den Diskurs fördern. Ein Aspekt noch zum Finanziellen ist richtig mit den Kartenpreisen. Wir haben Inflation, überall ziehen die an. In Salzburg hat man diese Probleme mit dem Verkauf allerdings dann nicht. Da sind die Preise ähnlich hoch. Und vor allen Dingen zieht Salzburg einfach Sponsoren an. Und in Bayreuth hat man den Eindruck, es fehlt an Sponsoren. Das wundert mich einfach ein bisschen, dass da nicht längst ein, zwei Unternehmen kommen und sagen, ja, wir geben da mal 5 Millionen Budget im Jahr rein, damit ihr solche Sonderprojekte auch jenseits des Festspielhauses realisieren könnt. Woran das liegt, kann ich allerdings letztendlich wirklich nicht sagen.
Das kann ich Ihnen beantworten, weil Wagner aufgrund seiner ideologiekritischen Belastung nicht unproblematisch ist für Sponsoren. Also eine Mozartkugel ist irgendwie netter als eine Wagnerkugel, besonders wenn man die Pralinenschachtel nach Israel schickt. Also das ist einfach wirklich ein Problem für viele Sponsoren, dass sie in dieser Verbindung mit Wagner, dann klingt gleich Gruppe Wagner und dann ist man gleich in dieser Nazi-Aura drin, in die man ja heutzutage sehr leicht geraten kann. Sponsoren sind scheue Rehe und die müssen dann wirklich schon sehr überzeugt sein. Also Salzburg ist einfach sponsorenfreundlicher, thematisch.
Aber in die Nazi-Aura,
da müsste ich doch einmal jetzt vehement widersprechen.
Ja, nur noch so viel, die Bayreuther Festspiele werden ja nicht in die Nazi-Aura irgendwie gerückt oder geschoben. Die haben ja eine Nazi-Vergangenheit, die haben ja eine NS-Vergangenheit.
Das ist ja wirklich nun der Vorzug auch von Katharina Wagner, wenn man an die Meistersinger-Inszenierung von Barry Kosky denkt, einem jüdischen Regisseur, der viele Probleme mit Wagner hatte und sich gerade mit Bayreuth und sich diese Herausforderungen, wie ich finde, genial gestellt hat. Da ist ein Teil der Inszenierung spielt im Prozesssaal der Nürnberger Prozesse, ohne dass das so ganz irgendwie 1:1 jetzt banalisiert wird, aber als Assoziationsraum funktioniert das. Und auch eben in den Begleitveranstaltungen, da ist so viel geleistet worden. Also dann dürfte ja auch Angela Merkel nicht immer auftreten. Dann müsste nicht Herr Söder, der bekanntermaßen völlig opernunaffin ist, die Zeit im Sommer da immer absitzen. Die dürfen ja auch alle nicht kommen. Also ich glaube, der toxische Wagner in Bayreuth, diese Zeiten sind aus meiner Sicht wirklich vorbei. Und Wagner kann ja nun nichts dafür, dass sich eben irgendwelche Wahnsinnigen in östlichen Ländern nach ihm benennen. Also das würde ich nicht als Einwand gelten lassen.
Lieber Herr Fuchs, da haben Sie natürlich völlig recht, aber das ist nicht das, was ich gesagt und was ich gemeint habe. Sehen Sie es mal aus Sponsorensicht. Das ist keine Frage von einzelnen Inszenierungen und von Wahrheit, sondern es ist eine Frage von Image.
Aber Sie würden sagen, Herr Fuchs, Bayreuth hat sich intensiv genug mit der eigenen Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt?
Ja, also die Festspielleitung hat vor Jahren mehrere Sachen angekündigt, die noch nicht so ganz realisiert wurden, was diese Aufarbeitung betrifft. Aber man ist da, wie man so schön sagt, auf einem guten Weg. Und ehrlich gesagt, es gibt ringsherum so viele neue Publikationen jedes Jahr, so viele Kongresse überall. Also ich denke, die Aufarbeitung der Geschichte, auch der Festspielgeschichte etc., das schreitet jedes Jahr voran. Ich hätte jetzt gar nicht den Anspruch, dass gleichsam jedes Jahr eine neue Sensation in diese Richtung jetzt ausgerechnet von Bayreuther Festspielen veröffentlicht
wird. Das ist im Übrigen auch nicht die Aufgabe der Festspielleitung. Das ist unter anderem unsere Aufgabe.
Exakt.
Und ich glaube, dass wir das in den letzten 20, 25 Jahren ganz anständig gemacht haben.
Ja, schließe ich mich an.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Friedrich, sagen Sie ja auch, es ist nicht alleine jetzt ein Problem für die Festspiele, dass sich das Publikum verändert hat, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind, so viel Zeit in der fränkischen Provinz zu verbringen und so viel Geld auch dafür auszugeben wie vielleicht früher, sondern Sie sagen, es liegt auch schon an Richard Wagner selbst.
Naja, Oper ist kultureller Hochalpinismus und Wagner ist da nochmal, gehört zu den Spitzengipfeln. Also Wagner ist nun mal Leid nicht zu haben. Das kann man versuchen, aber dann ist es entweder langweilig oder anstrengend oder beides.
Also Kartenrabatt ist das eine und den Ring, also in einer Light-Version auf einen Tag zu straffen, da sind Sie nicht für.
Um Gottes Willen.
Herr Fuchs?
Also man kann die Verblödung doch nicht dadurch heilen, dass man ihr Vorschub leistet.
Och, das wird ja häufiger mal versucht, Herr Fuchs.
Ja, aber nicht
also,
von
was
uns.
Was man schon machen könnte, ist nochmal nachdenken über diese Struktur, dass man tatsächlich eine ganze Woche da verbringen muss, um einen Ring zu sehen. Gustav Kuhn hat in Erl den Ring gemacht in 24 Stunden mit Rheingold am Vorabend und dann am nächsten Tag 14 Uhr Walküre. Abends, nachts den Siegfried bis morgens um 3 und um 11 Uhr die Götterdämmerung. Das ist natürlich auch ein gewisser Gag gewesen, aber die Idee dahinter war zu sagen, das ist auch für uns möglich. Es gibt eigentlich nicht diesen Zwang in Bayreuth, das immer so zu strecken. Man könnte doch mal überlegen, ob man zum Beispiel einfach knallhart den Ring an einem Wochenende macht. Also nicht gekürzt wohlgemerkt, aber einfach mal etwas komprimiert. Dann fällt das Argument weg, dass die Leute so lange da übernachten müssen und immer Freizeit haben dazwischen. Wobei, dann können sie ja zu Sven Friedrich gehen, auch zu den Veranstaltungen oder zu einigen anderen Konzerten, die es da gibt. Das wäre schon eine Option, an diesen Strukturen was zu ändern und vielleicht das Ganze eben zeitlich ein bisschen komprimierter anzubieten.
Also Sie haben schon das Interesse, dass der Mythos wieder auflebt.
Ach, ich finde es, ich bin wirklich gespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass es zum Teil sich aus meiner Sicht erledigt hat. Dieses Weihevolle, das immer eben an diese Figur Wagner und seine merkwürdige Biografie und sein Gedankengut natürlich gekoppelt ist, das lässt sich ja nicht trennen. Auf der anderen Seite so einen Ort zu haben, wie es Herr Friedrich sagte, man kommt in den Saal und es gibt diese spezielle Atmosphäre und bei mir ist die dann oft weg, sobald der Lappen aufgeht, wenn er überhaupt aufgeht. Das reizt mich schon. Ich komme immer wieder gerne hin und ich habe immer die kleine Hoffnung, der Funken stirbt zuletzt, der Hoffnung, dass ich doch denke, es kommt der eine positiv gesehen, der eine Impuls, der eine Schlag jetzt vielleicht auch in die Magengrube, der mich so begeistert, so anregt, vielleicht auch kreativ verärgert, dass ich aus diesem Festspielsommer doch was mitnehme.
Eine Frage, die wir am Ende immer stellen. Welches Argument, welcher Gedanke Ihres Gegenübers wird Sie jetzt nach der Sendung weiter beschäftigen? Worüber denken Sie weiter nach, Herr Friedrich, von dem, was Herr Fuchs gesagt hat?
Ja, es ist schwierig, weil mir das alles nicht neu ist, was der Herr Fuchs gesagt hat. Und glauben Sie ruhig, wir erwägen das auch alles. Also ich denke auch, dass zum Beispiel in den Folgejahren es möglich sein wird, die Ringteile einzeln zu erwerben, eben weil es viele Leute gibt, die sagen, wir können und wollen nicht mehr planen und eine ganze Woche in Bayreuth zubringen und das hindert uns und deswegen machen wir es nicht mehr. Ob es eine gute Idee ist, den Ring in, weiß nicht, 24 Stunden zu machen, das wage ich zu bezweifeln. Das ist für alle Beteiligten viel zu anstrengend. Ich glaube, er hat recht in dem Punkt, dass der Mythos lebt, weil er gar nicht zu zerstören ist.
Herr Fuchs, was haben Sie von Herrn Friedrich gehört, was Sie noch weiter beschäftigen wird?
Ich glaube, dass dieses Bashing von Katharina Wagner in der Presse, dass das eine sehr einfache und zu einfache Sicht ist. Ich glaube, dass es eben grundsätzlich diesen Strukturwandel auch der Wagner und der Kulturöffentlichkeit gibt und dass das natürlich ein wesentlicher Aspekt ist, was die Probleme betrifft, der Kartennachfrage etc. Es wird manchmal sehr auf Katharina Wagner fokussiert und das ist mir auch dann zu kurz gegriffen.
Also wir haben gerade gehört, den Ring, den wird es nicht mehr nur am Stück Stück geben, sondern vielleicht auch geschnitten sozusagen. Das war die Streitkultur zur Frage, lebt der Mythos Bayreuth kurz vor den Festspielen, mit Jörn Florian Fuchs, dem Musikkritiker, und Sven Friedrich, dem Direktor des Richard-Wagner-Museums und des Richard-Wagner-Archivs. Ich danke Ihnen beiden. Wir haben diese Sendung terminbedingt schon am 13. Juli aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute. Danke fürs Zuhören und danke fürs innere Mitstreiten.